Die da jetzt damit gerechnet haben, dass ich eine Predigt passend zu Ostern halte, die muss ich enttäuschen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe schon vor Wochen angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und das fiel mir eigentlich heute früh erst so richtig ein, dass ja eine Predigt mit dem Osterthema passend gewesen wäre. Aber das war dann heute früh etwas zu spät, als es mir einfiel. Insofern müsst ihr jetzt mit dem Ausgearbeiteten Vorlieb nehmen. Die meisten von euch in dem Raum sind ja Adventisten, wenn ich hier so reinschaue. Und die ihr Adventisten seid, die würde ich doch gerne mal fragen, warum? Warum seid ihr Adventisten? Weil wir auf Jesus warten, okay? Kerstin?
Also Christus ist ein lebendiger Gott und er steht zu seinem Wort, war die Aussage. Nun, mir geht es so, dass ich schon von Kindheit auf vom Buch Daniel fasziniert war, insbesondere Daniel 2. Wer es nicht kennt, der sollte das unbedingt mal lesen. Aber ich denke, die meisten kennen es. Daniel 2, da geht es um das Standbild. Und in Daniel 7 geht es um die verschiedenen Tiere. Letztendlich ist die Aussage ja eine ähnliche. Das hat mich schon von Kindheit auf fasziniert. Und ich muss zugeben, es gab auch Zeiten in meinem Leben, wo ich vielleicht mal gezweifelt habe, ob das wirklich alles stimmt, was da drin steht. Und wenn ich dann an Daniel 2 gedacht habe, war mir ganz schnell klar, das muss stimmen, das kann nicht gelogen sein. Daniel 2 ist für mich immer über alle Zweifel erhaben gewesen. Ich muss natürlich zugeben, Daniel oder auch die Offenbarung sind in Teilen immer noch böhmische Dörfer für mich. Ich kann nicht behaupten, dass ich alles verstehe, was da drin steht. Das wäre gelogen. Und ich muss auch zugeben, dass mir da nicht unbedingt irgendwelche Kommentare helfen, wirklich alle Details zu verstehen. Aber mein Interesse an den Büchern Daniel und Offenbarung bleibt. Und Petrus hat uns auch im zweiten Petrusbrief geschrieben, Kapitel 1, Vers 19. 2. Petrus 1, Vers 19. Und wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Ellen White äußert sich auch zu Daniel und Offenbarung, zur Prophetie allgemein. Und sie sagte dazu im Buch Christus kommt bald auf Seite 19, wir sollten das Wort Gottes viel gründlicher studieren. Vor allem die Bücher Daniel und die Offenbarung verdienen so viel Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Das Licht, das Daniel von Gott empfing, war ganz besonders für diese letzten Tage gedacht. Das letzte Buch des Neuen Testaments ist erfüllt von Wahrheiten, die wir verstehen müssen. Die noch unerfüllten Vorhersagen des Buches der Offenbarung werden bald in Erfüllung gehen. Dieses prophetische Buch soll jetzt vom Volk Gottes sorgfältig studiert werden und klar verstanden werden. Es verhüllt nicht Gottes Botschaft, sondern sagt uns eindeutig voraus, was in der Zukunft sein wird. Die bedeutsamen Botschaften, die in der Offenbarung eine nach der anderen gegeben worden sind, sollen den ersten Platz im Denken von Gottes Volk einnehmen. Also Ellen White sagt ganz klar, das ist kein Buch mit 7 Siegeln, die Offenbarung. Es ist ein Buch, das wir verstehen können, wenn wir studieren. Nochmal zurück zur Einstiegsfrage. Vielleicht sitzt auch jemand hier im Raum, der Adventist ist. Siebenten-Tags-Adventist, um genau zu sein. Und eigentlich nicht genau weiß, warum er gerade hier sitzt. Warum er nicht vielleicht im Königreichssaal der Zeugen Jehovas sitzt oder in der freien evangelischen Gemeinde um die Ecke. Eigentlich ist es ja so, dass schließlich alle Christen glauben, dass wir durch Christi Blut gerettet sind, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Das macht ja auch die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung deutlich, vielleicht, die die katholische Kirche und die Lutheraner 1999 unterschrieben haben, gefolgt von den Methodisten 2004. Im letzten Jahr haben die reformierten Kirchen nochmal ca. 80 Millionen Christen das Dokument unterschrieben. Und auch die anglikanische Kirche hat sich dem Ganzen angeschlossen. Also irgendwie glauben wir es doch alle. Aber bevor wir darüber weiter nachdenken, müssen wir uns klar machen, dass Gott zumeist zwei Gemeinden auf dieser Erde hier hatte. Zum einen die sichtbare Gemeinde und auf der anderen Seite eine unsichtbare Gemeinde. Teilweise gab es auch nur eine sichtbare Gemeinde. Und das wird, glaube ich, ganz zum Schluss, bevor Jesus wiederkommt, auch so sein. Das war auch in der Zeit Noahs so, als die Sintflut kam. Als Noah mit seiner Familie in die Arche gegangen ist, gab es nur noch eine sichtbare Gemeinde hier auf dieser Erde. Und das waren exakt 8 Menschen. Das war Noah, seine Frau, seine Söhne und die Schwiegertöchter. Mehr nicht. Das war die sichtbare Gemeinde. Später wurde Abraham dann herausgerufen, dass er ein Volk werden würde, das Volk Israel. Das war dann die sichtbare Gemeinde Gottes hier auf dieser Erde. Was aber nicht automatisch hieß, dass ich gerettet bin, wenn ich Teil dieser sichtbaren Gemeinde bin. Es ist eine persönliche Entscheidung letzten Endes. Aber demgegenüber stand auch noch eine unsichtbare Gemeinde Gottes in dieser Welt. Es gab immer wieder Menschen, die eben keine Juden waren, die nicht zum Volk Israel gehört haben, die aber eine Beziehung zu Gott gepflegt haben, die Teil der unsichtbaren Gemeinde waren. Da gab es zum Beispiel die Ruth oder auch der Nebukadnezar war ein Mann Gottes mit Höhen und Tiefen. Und nach Christus gab es dann die Urgemeinde, die ihm nachgefolgt ist. Das war die sichtbare Gemeinde hier auf der Erde. Aber auch diese Gemeinde ist nach und nach abgefallen. Sie hat das Fundament des Wortes Gottes verlassen. Und dann kamen wieder Menschen wie die Waldenser, die übrigens nicht auf Petrus Waldus zurückgehen, die sich wieder auf das Fundament des Wortes Gottes besonnen haben. Dann gab es die Reformatoren, Wycliffe, Hus, Luther, die sich wieder nach dem Wort Gottes orientiert haben. Aber leider war es dann so, die Kirchen, die daraus entstanden sind, die blieben oft stehen an der Stelle, wo sie waren. Die sind nicht weitergegangen, die sind nicht fortgegangen. Die sind hängen geblieben bei dem, was die Reformatoren ihnen gesagt haben. Und oft war es dann auch so, sie sind nicht nur stehen geblieben, sie sind auch wieder rückwärts gegangen. Und ich muss euch sagen, ich glaube, dass das Unterschreiben der gemeinsamen Rechtfertigungslehre, also dieser Erklärung, das war ein Rückschritt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Luther und die anderen Reformatoren, Kirchengründer, sich im Grabe rumdrehen würden, wenn sie heute hören würden, dass eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung unterschrieben wurde. Und neulich las ich in einem Internetmagazin, Pro genannt, ein christliches Internetmagazin, dass es im Jahr 2011 42.000 Konfessionen hier auf dieser Erde gab. 42.000 Konfessionen. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe es gestern extra nochmal gesucht und nochmal nachgelesen. Es stand wirklich 42.000 da. Aber selbst wenn es ein Schreibfehler waren und es nur 4.200 sind, ist es ja irgendwie so, dass alle diese Gemeinden irgendwie behaupten, dass sie Gottes Gemeinde sind. Dass sie Gott in der richtigen Art und Weise nachfolgen. Dass sie die richtige Gemeinde sind, dass sie die Wahrheit haben. Und da stehen wir jetzt vor dem Problem. 42.000 Gemeinden zur Auswahl oder Kirchen. Welche ist es denn nun? Alle behaupten doch, dass sie recht haben. Und da gibt es dann tatsächlich auch verschiedene Ansichten zum Thema. Es gibt Menschen, die glauben, dass wir überall eine Wahrheit finden, dass überall etwas Wahres drinsteckt, egal in welcher christlichen Konfession, auch bei den Moslems, bei den Hindus und ich weiß nicht wo, überall steckt Wahrheit drin. Und wenn wir einen dieser Wege konsequent verfolgen, dann gehen wir auch letztendlich den richtigen Weg. Alles ist wahr und ich kann niemandem sagen, ich habe die Wahrheit verstanden, beziehungsweise das hier ist Wahrheit. Das, was Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist dann hochmütig, exklusiv, falsch. Das kann ich in der heutigen Welt eigentlich nicht mehr behaupten. Dieses postmoderne Denken finden wir auch bei uns in der Gemeinde. Das Problem an der Geschichte ist, wenn ich dieses Denken habe, verliert 1844 seine Bedeutung. Letztendlich verliert auch der Sabbat seine Bedeutung, weil es ja mehrere Wahrheiten gibt. Kann ja auch der Sonntag wahr sein. Es muss ja gar nicht der Sabbat sein. Und dann stellt sich die Frage, naja, warum gehe ich denn eigentlich hier hin, zu den Adventisten? Da bleibt ja nur noch das Schweinefleisch und das ist auch relativ egal. Dazu brauche ich nicht Adventist zu sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, dass wir zu einer ganz bestimmten Kirche gehören müssen. Ansonsten können wir nicht gerettet werden. Ansonsten werden wir verloren gehen, werden wir in der Hölle brennen, was auch immer. Diese Einschätzung ist in der Adventgemeinde glücklicherweise eher unüblich. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass es in allen Kirchen aufrichtige Christen gibt, welche eine lebendige Beziehung mit Christus pflegen. Im Buch Ratschläge für die Sabbatschule sagt Ellen White auf Seite 72, wir begegnen vielen wahren Christen, die nicht unserer Gemeinde angehören, aber nach der Erkenntnis leben, die sie besitzen. Sie stehen bei Gott in größerer Gunst als diejenigen, die mehr Licht besitzen, es aber nicht durch entsprechende Werke vergrößern. Ich persönlich bin der Auffassung, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Jesus Christus sagt von sich, dass er diese Wahrheit ist. Und wir finden diese Wahrheit hier in seinem Wort. Das ist die Wahrheit. Und daneben gibt es keine Wahrheit. Aber davon abgesehen glaube ich, dass es in unserer Adventgemeinde oder Freikirche der siebenten Tagsadventisten viele Dinge gibt, die überhaupt nicht nach Gottes Willen laufen, die vollkommen falsch laufen. Wo wir meinen, wir müssten uns irgendwie nach dem Zeitgeist richten, weil ja jetzt gerade irgendwas up to date ist, das müssen wir auch unbedingt machen und unbedingt hier umsetzen. Was vollkommen überflüssig und unsinnig ist. Oft sind wir vielleicht auch stolz und hochmütig, geben ein schlechtes Bild von unserer Gemeinde ab. Bei Andersgläubigen oder bei Nichtchristen. Aber trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass diese Gemeinde, diese Freikirche des siebenten Tags Adventisten, Gottes Gemeinde der Endzeit hier in dieser Welt ist. Es gibt sicherlich Adventisten, insbesondere die Postmodernen, die mir jetzt vorwerfen, dass das hochmütig ist, so ein exklusives Denken zu haben. Mag sein. Möglicherweise fühlen sich auch Nicht-Adventisten oder wahrscheinlich hauptsächlich angegriffen und herausgefordert von einer solchen Aussage. Aber wie schon gesagt, es geht mir jetzt gar nicht darum, irgendwelche Menschen hier schlecht zu reden. Es geht mir darum zu sagen, dass dies hier die Gemeinde Gottes ist. Ich kenne Christen, die keine Adventisten sind, wo ich mir ein paar Scheiben abschneiden könnte, weil sie ihren Glauben wirklich leben, weil sie ihn teilen, weil sie ihn weitergeben. Das ist gar nicht der Punkt, worum es mir geht. Aber ich glaube, dass die Adventgemeinde trotz der vielen Fehler, die es gibt, Gottes Gemeinde ist. Ja. Jetzt muss ich das natürlich begründen. Wo nehme ich diese Überzeugung her? Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir uns bewusst machen, dass es nebeneinander parallel diese zwei Gemeinden in Anführungszeichen gibt. Die sichtbare Gemeinde, von der ich glaube, dass es die Adventisten sind, und die unsichtbare Gemeinde, die sich aus Menschen aller Glaubensrichtungen, auch Nichtchristlichen, zusammensetzt. Ob es Moslems sind, ob es Katholiken sind, was auch immer. Wenn sie ihren Glauben wirklich nach ihren Möglichkeiten führen, in der Erkenntnis, die sie haben. Aber wie schon gesagt, das heißt nicht, weil ich Adventist bin, wäre ich gerettet. Das wäre ein großer Trugschluss. Aber wie schon gesagt, es geht nicht darum, was meine Meinung ist. Meine Meinung ist relativ unwichtig. Entscheidend ist, was sagt uns das Wort Gottes dazu? Das müssen wir befragen. Hier drin finden wir die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Und wenn wir das betrachten, wissen wir dann auch, warum wir Adventisten sind und warum wir eben nicht bei der Freien Evangelischen Gemeinde um die Ecke sitzen. Und in diesem Sinne möchte ich mit euch hauptsächlich Offenbarung Kapitel 12 anschauen. Für viele von euch ist das sicherlich nur eine Wiederholung von Bekannten, aber Wiederholung ist ja bekanntermaßen die Mutter des Behaltens. Wir werden hier allgemeine Kennzeichen finden, die auf die Gemeinde Gottes zu jeder Zeit zugetroffen haben, so im ersten Teil vor allen Dingen, und am Ende Kennzeichen, die wirklich auf die Gemeinde in der Endzeit zutreffen. Schlagt mit mir Offenbarung Kapitel 12 auf und lest mit mir hier die Verse 1 bis 5. Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel, ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 goldenen Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, der alle Heiden entrücken sollte, der alle Heiden weiden sollte, mit eisernem Stabe. Und ihr Kind war entrückt zu Gott und seinem Stuhl. Wir legen jetzt hier nicht alles aus. Das würde zu weit führen. So viel Zeit haben wir da jetzt gar nicht. Das schaffen wir nicht. Es soll uns ja um die sichtbare Gemeinde in erster Linie gehen. Und wir lasen hier nun von einer Frau. Was bedeutet die Frau in der Prophetie? Bitte? Die Gemeinde. Okay, woher wissen wir, dass die Frau in der Prophetie die Gemeinde bedeutet? Ja. Also ich habe schon Predigten von Nicht-Adventisten auch über prophetische Themen gehört. Die waren oft sehr spannend, klang auch sehr schlüssig. Aber irgendwie anders wie bei uns. Und wenn ich mich damit befasst habe, habe ich festgestellt, naja gut, da ist sehr viel Interpretation einfach drin. Sehr viel menschliche Auslegung einfach. Und diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Wir müssen schauen, was sagt die Bibel uns dazu. Wir finden zu den prophetischen Symbolen auch einen Schlüssel im Wort Gottes, woraus wir identifizieren können, was das Symbol bedeutet. Mit der Frau, das ist die Gemeinde, ganz richtig, ist das relativ einfach. Da gibt es viele Verse in der Bibel. Schon im Alten Testament finden wir die, was die Frau oder auch die unreine Frau für eine Bedeutung hat. Ein Vers, der es sehr schön ausdrückt, den finden wir in Epheser 5, Vers 31. Hier heißt es, um dessen Willen wird ein Mensch verlassen Vater und Mutter und seinem Weibe anhangen. Und werden die zwei ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß, ich sage, aber von Christo und der Gemeinde. Also die Frau steht für die Gemeinde. Gut, dann lesen wir, dass die Frau mit der Sonne bekleidet ist. Die Gerechtigkeit Gottes höre ich da schon, ja. Woher wissen wir das? Maleachi 3, Vers 20. Im ersten Teil heißt es da, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Christi. Also, wir finden da eine Frau, die bekleidet ist mit der Gerechtigkeit Christi. Gut, diese Frau steht jetzt auf dem Mond. Welche Bedeutung hat der Mond? Hat der Mond eine Bedeutung? Ich lese nochmal unseren Eingangstext. 2. Petrus 1, Vers 19. Und wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Der Mond steht für die Prophetie, für das prophetische Wort. Das Licht in der Dunkelheit ist der Mond. Das wird auch schon bei der Schöpfung deutlich. Christus hat zwei Lichter geschaffen, eins ein großes für den Tag und ein kleines für die Finsternis, für die Nacht, für den dunklen Ort. Also zusammengefasst lesen wir hier von der Gemeinde, die die Gerechtigkeit Christi trägt und die auf dem Wort, auf dem prophetischen Wort Gottes gegründet ist. Und wenn wir in die Geschichte schauen, das Volk Israel hatte die Gerechtigkeit Christi. Sie hatten den Opferdienst. Anfangs hatten sie das auch verstanden. Das ging dann leider irgendwann verloren. Und sie standen auf dem prophetischen Wort. Das Volk Israel hatte immer Propheten, von denen sie geführt wurden. Und wenn wir unsere Gemeinde, wobei das noch allgemeine Themen sind, sage ich mal, unsere Gemeinde betrachten, unsere Gemeinde ist auf das prophetische Wort auch gegründet. William Miller hat in der Prophetie geforscht. Er hat in Daniel 8 die 2300 Abende und Morgen gefunden. Das war die Grundlage seiner Erkenntnisse. Das war die Grundlage für die Gründung dieser Gemeinde. Auch wenn die Erkenntnisse damals falsch gewesen sein mögen. Aber es ist die Grundlage für unsere Gemeinde. Okay, die Frau bekommt einen Sohn. Vorschläge? Christus. Das ist recht naheliegend, dass aus dem Volk Gottes Christus hervorgegangen ist. Das können wir ja auch in der Bibel nachlesen. Das ist recht unmissverständlich. Es steht was von Entrückung. Er wurde ja auch entrückt, das wissen wir aus Apostelgeschichte 1, Vers 9. Wobei auch Henoch und Elia natürlich entrückt wurden. Also wir hätten hier theoretisch noch zwei Möglichkeiten. Aber die Aussage in der Offenbarung bezieht sich auf eine Prophezeiung in Psalm 2, Vers 9. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Und das kann ich Elia und Henoch zutreffen. Henoch war ohnehin schon lange tot zu dieser Zeit. Oder beziehungsweise er war ja nicht tot, er war ja entrückt. Und das Hüten, Zerschlagen oder wie auch immer es übersetzt wird, meint auch so etwas wie Richten. Und dadurch wird auch klar, dass es sich um Christus handeln muss. Wir lesen weiter. Wir lesen jetzt die Verse 7 bis 9 in Offenbarung 12. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Auch der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht. Und es wurde für sie kein Platz mehr gefunden im Himmel. So wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Also hier finden wir ein Symbol, den Drachen, der wird schon gleich auch erklärt. Es handelt sich dabei um Satan. Das ist recht unmissverständlich. Und wir lesen da auch, dass seine Engel mit ihm geworfen wurden. Im Vers 4 haben wir von einem Drittel der Sterne gelesen. Die Sterne sind die Engel, von denen jetzt die Rede ist. Das ist auch Offenbarung 1, Vers 20 zu entnehmen. Die sieben Sterne sind Engel. Also ein Drittel der Engel hat Satan mit sich auf diese Erde gerissen. Und auch wenn Satan es geschafft hat, Milliarden von Engeln auf seine Seite zu ziehen, er war unterlegen. Er wurde hier auf diese Erde geworfen. Er hat nicht gesiegt. In den Versen 10 und 11 lesen wir dann: Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Gesalbten gekommen. Denn gestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Hier kommt der Osteranteil. Wodurch haben sie überwunden? Durch des Lammes Blut. Das ist der Punkt, wo der Sieg über Satan endgültig vollbracht war. Er hat verloren. Das ist klar. Aber Satan kämpft weiter. Das können wir auch bei Menschen oft sehen. Sie haben eigentlich verloren. Und trotzdem kämpfen sie und versuchen, so viele wie möglich auch in den Tod mitzureisen. Das war auch bei Hitler der Fall. Eigentlich war der Krieg lange verloren. Er hat sich in seinem Bunker verschanzt, hat sich letztendlich seiner Strafe entzogen, hat aber noch irgendwelche Teenager an die Front geschickt, die er hat sterben lassen. Und dann ist Hitler tot gewesen. Und dann konnte man im Rundfunk von ihm hören, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfen für Deutschland gefallen ist. Eine Lüge. Und genau das ist es, was auch Satan tut. Er versucht, so viele wie nur möglich ins Verderben mitzureißen. Und da ist ihm jedes Mittel recht, jede Lüge. Aber eigentlich hat Jesus alles für uns getan. Satan ist besiegt. Wir sind durch Christus gerettet. Er trug unser aller Schuld, unser aller Sünde. Wir sind nicht bedingungslos ausgeliefert. Der Sieg ist vollbracht durch das Blut des Lammes. Im Vers 4 haben wir gelesen, dass der Drache das Kind verschlingen wollte. Das ist nicht schwer verständlich. Satan wollte den Erlösungsplan vereiteln. Er wollte Christus vernichten. In Matthäus 2, 16 bis 18 können wir dann von dem Kindermord lesen, den Herodes initiiert hat. Später wurde versucht in Nazareth, dass man ihn den Abhang hinunterstößt. Und auch die Versuchungen in der Wüste waren letztlich nichts anderes als der Versuch, den Erlösungsplan zu sabotieren. Aber der Plan ist gelungen. Wir haben überwunden durch des Lammes Blut. Nochmal zusammengefasst. Jesus wurde geboren. Er ist als unser Sündopfer gestorben. Und er ist entrückt worden. Wie dem aufmerksamen Leser auffällt, ist das chronologisch hier ein wenig komisch sortiert. Satan wurde ja zuvor auf die Erde geworfen. Aber das ist in der Situation, in dem Zusammenhang einfach so wichtig, dass es nochmal Erwähnung findet. Es wird mehrfach in der Bibel davon gesprochen. Und auch hier wird es nochmal zur Erklärung genannt. Einfach um den ganzen Zusammenhang besser zu verstehen. Um jetzt den Zusammenhang aber auch wirklich besser zu verstehen, lesen wir die Verse 6 und 13 bis 16. Und das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, dass sie das selbst ernährt würde, 1260 Tage. Und ab Vers 13. Und da der Drache sah, dass er verworfen war auf die Erde, verfolgte er das Weib, die das Knäblein geboren hatte. Und es wurde dem Weib zwei Flügel gegeben, wie eines Adlers, dass sie in die Wüste flöge, an ihren Ort, da sie ernährt würde eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit vor dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schoss nach dem Weib aus ihrem Mund ein Wasser, wie ein Strom, dass er sie ersäufte. Aber die Erde half dem Weib und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund schoss. Also die Geschichte geht weiter. Wir befinden uns jetzt in einer Zeit nach der Himmelfahrt Jesu. Satan ist es nicht mehr möglich, Christus direkt anzugreifen. Es bleibt nur die Gemeinde, die er jetzt angreifen kann. Also, die treue Frau wird verfolgt. Und sie ist geflohen. In die Wüste zunächst. Was bedeutet die Wüste? Trockenheit. Gegebenenfalls eine geistliche Trockenheit, das sicherlich. Aber die Frau ist ja erstmal die treue Gemeinde und diese treue Frau ist in die Wüste geflohen. Denkt im Umkehrschluss. Offenbarung 17, Vers 15, hier lesen wir, die Wasser, die du gesehen hast, sind Völker, Scharen, Nationen, Sprachen und so weiter. Also viele Menschen. Also das Wasser sind viele Menschen. Insofern ist im Umkehrschluss die Wüste ein Platz, wo wenig Menschen sind. Und wenn wir die Geschichte betrachten, stellen wir fest, dass treue Christen in einer Zeit der Verfolgung in Gegenden geflohen sind, wo sie sich verstecken konnten. Also die Waldenser haben sich in die Alpentäler zurückgezogen, beispielsweise, sind da der Verfolgung mehr oder minder gut entgangen. Also die Wüste muss nicht tatsächlich eine Wüste sein, sondern kann auch ein Ort sein, wo man sich einfach verstecken kann. Und wie lange geschah diese Verfolgung? Wir lasen hier im Vers, welcher Vers war es? 6, von 1260 Tagen. Und im Vers 14 von einer Zeit, zwei Zeiten und einer halben Zeit. Das ist letztendlich die gleiche Zeitangabe. Eine Zeit sind 360 Tage. Die Juden haben 360 Tage für das Jahr angenommen. Und wenn wir das addieren, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, kommen wir auf 1260 Tage auch wieder. Die Zahl wird, glaube ich, 7-mal in der Bibel genannt. Aber wenn wir das jetzt betrachten, 1260 Tage ist jetzt ja nicht so arg viel. Aber die Reformatoren, wie Luther, hatten schon erkannt, im prophetischen Kontext sieht die Sache ein bisschen anders aus. Im prophetischen Kontext steht ein Jahr, ein Tag für ein Jahr. Entnehmen können wir das beispielsweise Hesekiel Kapitel 4, Vers 6, wo Hesekiel ein Tag für ein Jahr auferlegt wurde. Das heißt, wir reden also über eine Zeitspanne nicht von 4 Jahren, sondern von 1260 Jahren. Und genau genommen handelt es sich hier um die Zeit von 538 bis 1798. Eine Zeit, in der die Christen, die sich auf das Wort Gottes gestürzt haben, hier verfolgt wurden. Ganz massiv. Es war eine Zeit, in der die katholische Kirche die Vorherrschaft hatte. So grob sollten wir vielleicht auch historisch wissen, was da geschehen ist. 538 haben die Ostgoten Rom belagert und wurden vernichtend geschlagen. Die Ostgoten waren der dritte von 3 Volksstämmen, die vernichtet wurden. Wenn wir Daniel 7 lesen, da lesen wir von 3 Hörnern, die durch das kleine Horn ausgerissen werden. Und die Geschichte zeigt uns, dass das die Heruler, die Vandalen und die Ostgoten waren. Da gab es unter anderem auch theologische Diskrepanzen zur katholischen Kirche in der damaligen Zeit. Und die Ostgoten waren die letzten, die vernichtet wurden. Kaiser Justinian hatte dem Bischof von Rom 533 die Vorherrschaft über alle christlichen Kirchen auf der Welt gegeben. Aber die Ostgoten haben sich dagegen auch noch aufgelehnt. Und 538 wurden sie vernichtet. Und ab diesem Zeitpunkt hatte die katholische Kirche die Vormachtstellung auf der Welt. Religiös, wie letztlich auch politisch. 1798, also nach genau 1260 Jahren, von denen wir hier lesen, hat General Berthier auf Geheiß von Napoleon Papst Pius XI. Festnehmen lassen. Und in dieser Zeit, in diesen 1260 Jahren, hat die katholische Kirche das Christentum oder alle andersgläubigen Christen gnadenlos verfolgt, ohne Rücksicht auf irgendwas. Man schätzt, dass in der Zeit etwa 100 Millionen Menschen wegen ihres Glaubens umgebracht wurden, weil sie dem Wort Gottes treu sein wollten. Wir lasen im Vers 15, dass der Drache oder die Schlange Wasser nach der Frau ausschießt. Wir haben es gerade schon angesprochen, wofür das Wasser steht. Offenbarung 17, Vers 15. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, da die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Heiden und Sprachen. Also das heißt, Satan hat die Gemeinde durch menschliche Werkzeuge verfolgen lassen, durch menschliche Mächte. Das hat die Kirche teilweise selber gemacht, teilweise hat sie es aber auch an politische Mächte delegiert. Das war auch nichts Neues, keine neue Erfindung, das war schon immer so. Das sehen wir auch bei Jesu Kreuzigung. Der Hohe Rat, die religiösen Führer der Juden wollten Christus umbringen. Und sie haben sich Pilatus bedient, der es dann umsetzen lassen musste. Und dann lasen wir, dass die Erde der Frau half und den Strom verschlang. Haben wir auch schon gesagt. Die Erde wird auch in Offenbarung 13 dann nochmal klarer. Da lesen wir auch von einem Tier aus der Erde. Steht für Gebiete, wo relativ wenig Menschen sind. Und wenn wir in die Geschichte schauen, lesen wir in den Geschichtsbüchern, dass 1492 ein neuer Kontinent entdeckt wurde, Amerika. Und in der Zeit der größten Verfolgung ergab sich dann für die treuen Christen die Möglichkeit, zumindest wenn sie es sich leisten konnten, an einen Ort zu fliehen, wo sie ihren Glauben frei ausüben konnten, wo sie nicht mehr unterdrückt und verfolgt wurden. Nur so ein paar Zahlen am Rande. Im Jahr 1800 gab es ungefähr 1 Milliarde Menschen hier auf dieser Erde. Und zu dieser Zeit haben ungefähr 2-3% der Menschen, also 20-30 Millionen Menschen, auf dem nord- und südamerikanischen Kontinent gelebt. Also man musste schon suchen, damit man da einen Menschen findet, würde ich sagen. Das war schon recht leer. Und ja, so viel erstmal zu den allgemeinen Zeichen und Merkmalen der christlichen Gemeinde. Jetzt wollen wir noch ein wenig genauer ins Detail gehen. Keine Angst, das dauert jetzt nicht mehr so lange. Wir kommen langsam auf die Schlusslinie. Und sollte jemand eingeschlafen sein, jetzt dürft ihr wieder aufwachen. Jetzt erfahrt ihr, warum ihr Adventisten seid, wenn ihr welche seid. Wir lesen jetzt Vers 17. Und der Drache war zornig über das Weib und ging hin zu streiten mit den Übrigen von ihrem Samen, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Was lesen wir hier? Also was sagt uns der Vers? Zunächst stellen wir fest, dass Satan noch immer zornig ist über die Gemeinde. Und er kämpft mit den Übrigen. Wer oder was sind die Übrigen? Die Übrigen sind die Gläubigen, die nach der Verfolgungszeit übrig geblieben sind. Nach 1798. Wenn wir den Zusammenhang lesen, wird es klar. Wir sind in der Zeit nach 1798. Die Übrigen sind die Gläubigen, die übrig geblieben sind. Somit sind die Übrigen die Gemeinde der Endzeit. Und diese Übrigen haben Kennzeichen. Hier in diesem Vers haben wir von 2 Merkmalen gelesen. Die weiteren finden wir in Offenbarung 14. Also, welche Kennzeichen hat nun die sichtbare Gemeinde? Eines der Kennzeichen war, sie halten die Gebote Gottes. Sie halten die Gebote Gottes. Jakobus Kapitel 2, Vers 10 sagt uns, denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist ganz schuldig. Das heißt doch, dass alle 10 Gebote offensichtlich gemeint sind. Nicht nur die letzten 6 und vielleicht die ersten 3 Gebote. Nein, es ist von allen 10 Geboten die Rede. Und die Gemeinde Gottes, die Gemeinde der Übrigen in der Endzeit, hält alle 10 Gebote. Das reicht natürlich noch nicht. Es gibt noch andere Gemeinden, die alle 10 Gebote halten. Und Jesus sagte uns ja auch, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Der 2. Punkt, den wir hier lasen, sie haben das Zeugnis Jesu. Was bedeutet das? Ihr seid alle zur Schule gegangen, nehme ich an. Da habt ihr Zeugnisse bekommen. Welchen Zweck hatten die Zeugnisse? Sie werden versetzt oder eben nicht. Ja, darum geht es. Es war eine Beurteilung der Leistungen in der Schule, die wir bekommen haben. Und letztendlich, wenn wir das Volk Israel betrachten, hat Gott auch die Leistungen des Volkes Israel bewertet. Er hat ihnen Propheten geschickt, die ihnen gesagt haben, pass mal auf, falsch, da lang. Sie haben die Leistungen bewertet, diese Propheten. Und haben das Volk auf den richtigen Weg geschickt, so es sich hat schicken lassen. Jesus sagt seiner Gemeinde durch die Propheten, wo sie stehen. Offenbarung 19, Vers 10 sagt uns auch, das wurde ja auch genannt, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Oder nach der Einheitsübersetzung, das gefällt mir in dem Fall noch besser, dort heißt es, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Mit anderen Worten, das Zeugnis Jesu bedeutet, dass Gott einen Propheten oder eine Prophetin schickt, um sein Volk auf den richtigen Weg zu schicken. Und wenn wir den Text betrachten, Offenbarung 12, stellen wir fest, das muss auch nach 1798 sein. Es gibt viele Christen, die sagen, hiermit war das Prophetentum abgeschlossen, es kommt kein Prophet mehr. Habe ich schon öfters gehört. Passt zu Protestanten eigentlich nicht. Martin Luther hat sich ja selbst für einen Propheten gehalten. Aber hier wird klar im Zusammenhang, es muss nach 1798 sein. Und im Jahr 1844 hat Gott Ellen Harmon berufen, um sein Volk nach der großen Enttäuschung zu zeigen, dass es in seinem Wort nie darum ging, dass 1844 die Wiederkunft wäre. Sie haben ein Zeugnis gekriegt. Sie haben gesagt, gekriegt, sitzen geblieben, um bei deinen Worten zu bleiben. Nicht versetzt, Ehrenrunde drehen. Habt ihr falsch verstanden? Jetzt bitte nochmal richtig. Gott gab durch den Propheten oder die Prophetin Zeugnis und führte sie auf den richtigen Weg zurück. Das nächste Kennzeichen finden wir jetzt in Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden. Denen, die auf Erden wohnen und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Also es ist uns relativ klar, denke ich, dass Gott da jetzt keinen echten Engel durch den Himmel fliegen lässt. Engel oder Angelos heißt ja auch nur so viel wie Bote oder Botschafter. Und es ist naheliegend, dass das an sein Volk übertragen wurde, die Botschaft, das Evangelium zu verkünden. Und hier lesen wir allen Heiden und Geschlechtern und Völkern und Sprachen. Bei den protestantischen Kirchen ist es im Wesentlichen so, dass sie sich die Welt aufgeteilt haben. Das sind welche für Nordamerika zuständig, welche für Südamerika, Asien, was weiß ich. Also das ist aufgegliedert, wer wo zuständig ist. Und so gibt es tatsächlich exakt zwei Kirchen auf der Welt, die wirklich weltweit aktiv sind. Die erste Kirche ist eine nicht-protestantische, die katholische Kirche. Sie ist weltweit aktiv. Und die zweite Kirche ist die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die ebenfalls weltweit aktiv sind. Vers 7. Und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Es gibt auch andere Kirchen. Ich kenne auch einige Christen, die sagen, Christus kommt bald. Das Gericht ist bald. Aber hier drin heißt es, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Es gibt noch ein paar andere Kirchen, die auch sagen, die Stunde des Gerichts ist schon da, seit 1844. Das ist richtig. Und das verkünden wir. Wir sagen, das Gericht ist seit 1844 da. Das Gericht hat begonnen. Nicht erst, wenn Christus wiederkommt. Es ist schon da. Und eine andere Wahrheit finden wir hier auch noch. Wir lesen hier letztlich von der Schöpfung, vom Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Auch das wird in vielen Kirchen nicht mehr so gelehrt. Da glaubt man auch an eine theistische Evolution, wenn man sich auf die historisch-kritische Methode stützt. Also letztendlich steht in diesem Vers das ganze Wort Gottes, die ganze Bibel, vom Anfang der Schöpfung bis zum Ende, dem Gericht. Der fünfte Punkt, das fünfte Kennzeichen für Gottes Gemeinde der Endzeit. Vers 12. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum. Die Gebote Gottes hatten wir schon als erstes angesprochen. Und den Glauben an Jesum. Wir glauben, dass wir durch das Blut des Lammes, was wir vorhin auch in Offenbarung 12 gelesen haben, gerettet sind. Das Blut des Lammes macht uns gerecht. Nicht unsere eigenen Werke, nicht weil wir die 10 Gebote Gottes halten, sind wir gerecht. Das schaffen wir nicht. Wir sind gerecht durch des Lammes Blut. Das ist das Einzigste. Wenn wir andere Kirchen betrachten, müssen wir leider bei der einen oder anderen feststellen, dass wir eben nicht durch des Lammes Blut gerecht sind, sondern dadurch, dass Christus hier auf der Erde viele gute Werke getan hat. Und wir können aus diesem Schatz uns geben lassen. Oder auch durch die guten Werke der Heiligen. Oder auch gegebenenfalls durch unsere eigenen guten Werke. Aber es ist nicht zwangsläufig notwendig gewesen, dass Christus gestorben ist. Hat halt gut in die Geschichte gepasst. Haben mittlerweile auch schon einige evangelische Theologen so geäußert. Zum anderen kann dieser Glaube an Jesus auch übersetzt werden, der Glaube wie Jesus. Und das macht auch nochmal deutlich, das ist ein tiefer Glaube. Das war eine intensive Beziehung, die Christus zu seinem Vater hatte. Das war nicht etwas Oberflächliches. So, ich bete jetzt mal und ich gehe einmal in der Woche in die Synagoge. Das war eine ständige Beziehung, ein ständiges Hin und Her. Und die Gläubigen identifizieren sich oder sind daran zu erkennen, dass sie eine wirklich lebendige Beziehung zu Christus pflegen. Nichts Oberflächliches, nichts Nebensächliches. Nochmal die 5 Kennzeichen. Das erste ist, sie halten die Gebote Gottes, die 10 Gebote Gottes. Sie haben den Geist der Weissagung. Sie verkündigen weltweit das Evangelium. Sie verkündigen, dass die Stunde des Gerichts begonnen hat und die Schöpfung. Und sie glauben an und wie Jesus. Wenn ich jetzt diese 5 Punkte angucke und schaue, auf welche Kirche trifft das zu, bleibt letztendlich nur exakt eine Kirche übrig. Auch wenn es vielleicht hochmütig klingt und ich vielleicht meine, was ganz Exklusives zu sein. Aber das meine ich eigentlich so nicht. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, aufgrund dieser Kennzeichen, dass nur die Freikirche der 7. Tagsadventisten als die Gemeinde der Übrigen in der Endzeit übrig bleibt, als die sichtbare Gemeinde. Und genau aus diesem Grund bin ich 7. Tagsadventist und sitze eben nicht in der freien evangelischen Gemeinde um die Ecke. Ist es sehr dringend oder können wir warten? Ja. Also zum einen bin ich der Überzeugung, dass wenn wir suchen, wird uns Christus führen. Da bin ich mir relativ sicher. Er lässt uns da nicht im Stich, wenn wir aufrichtig auf der Suche sind. Das andere, nochmal die 5 Punkte. Die Zeugen Jehovas halten nicht die 10 Gebote. Sie lehnen den Sabbat ab. Also trifft es auf sie nicht zu. Sie arbeiten auch nicht weltweit. Sie sind sehr weit verbreitet, das ist richtig. Das ist richtig, aber nicht weltweit. Aber den Sabbat lehnen sie ab. Es gibt noch andere Kirchen, die 10 Gebote halten, das ist richtig. Aber diese arbeiten nicht weltweit. Also weltweit wirklich aktiv sind nur 2 christliche Kirchen, und das ist die katholische und die Freikirche des 7. Tags Adventisten. hängt mit dem Gericht zusammen. Die Stunde des Gerichts ist gekommen. Ja. Ist richtig. Also es gibt natürlich noch mehr Identifikationspunkte. Also die Zeugen sagen auch, dass Christus nicht sichtbar kommen wird. Das ist richtig. Er ist ja schon da. Dabei sagt das Wort Gottes etwas ganz anderes. Aber wenn ich anfange, einen dieser Punkte jetzt wegzureden, wenn ich die Stunde des Gerichts ablehne oder den Sabbat oder was auch immer, dann verliere ich meine Identität als Siebenten-Tags-Adventist. Und dann brauche ich tatsächlich nicht mehr hierher zu kommen. Dann kann ich tatsächlich in jede andere Gemeinde gehen, wo die Menschen wirklich nach bestem Wissen und Gewissen Christus nachfolgen. Aber ob ich dann den Zug erwische zum richtigen Zeitpunkt, wenn es nämlich nur noch eine Gemeinde wie zur Zeit Noahs geben wird, das steht auf einem anderen Blatt. Zumal, wenn ich Kenntnis von der richtigen Gemeinde hatte. Aber es nützt mir auch nichts, Adventist zu sein. Das ist schon richtig, wenn ich keine lebendige Beziehung zu Christus habe. Dann nützt mir all die Theorie überhaupt nichts. Habe ich nichts von. Gott möchte, dass wir wach sind, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und Christus möchte auch, dass wir uns nicht um irgendwelche Kleinigkeiten hier drinnen streiten. Das bringt uns nämlich nicht weiter. Christus möchte, dass wir auf sein Wort gegründet sind, dass wir auf ihn gegründet sind. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Darauf sollen wir gegründet sein. Das möchte Christus. In Johannes 17,17 sagt er uns, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das muss die Grundlage unseres, meines Glaubens sein. Nur dann können wir den richtigen Weg gehen. Und dann müssen wir uns nicht die Köpfe einschlagen wegen irgendwelcher Nebensächlichkeiten und streiten, weil wenn wir das machen, geben wir ein schlechtes Bild ab von der Gemeinde Gottes. Wenn jemand, ihr zwei seid fremd, nehme ich an. Ihr seid hier. Wenn wir jetzt dastehen und uns streiten, was habt ihr für ein Bild von uns? Das kann nicht die Gemeinde Gottes sein. Wir sollen in der Wahrheit geeint sein. Und ich möchte, dass wir uns da von Christus führen lassen, dass wir uns leiten lassen, dass wir seine Einladung annehmen, ihm nachzufolgen und dass wir auch unsere Botschaft wahrnehmen, unseren Auftrag wahrnehmen, die Botschaft weiterzugeben. Amen.